dieser Welt leuchtet in unserer Nacht auf. Das ist doch Weihnacht, eh? Das ist Weihnacht, wenn es in der Nacht so hell wird. Und ich muss euch jetzt gerade mal gestehen, ich bin eigentlich lange nicht so Fan von der Weihnacht gewesen. Oh, als Kind natürlich schon. Also als Kind, hä? Als Kind ist doch toll, da gibt's. Warum ist als Kind Weihnacht so toll? Ja? Wegen der Geschenk? Oh, ja, gut, okay. Und dann, ich habe noch einen anderen Grund gehabt. Vielleicht ist das bei euch auch so. Wir haben den Heiligabend, haben wir immer ganz lange dürfen aufbleiben. Ah, ist super gewesen, oder? Dann haben wir mit den Geschenken können spielen und so, bis irgendwie auf Mitternacht rein oder so. Also ganz toll. Dann, als ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich gedacht, dass Weihnachten, das ist so kitschig und kommerziell und all die Gedanken. Denn auch der Gedanke, dass Ostern ja eigentlich 26 Mal wichtiger ist als Weihnachten. Ja, das kommt von dem, weil es hat eigentlich zwei Weihnachtsviertel, oder? 25. und 26. Aber Ostern tut man eigentlich jeden Sonntag feiern. Weil das ist ja der Tag, wo sich Christen getroffen haben, denn um daran zu denken, dass Jesus auferstanden ist. Und da hat man 52 im Jahr. Und 52 durch 2 gibt 26. He? Das ist einfache Mathe. Also 26 Mal ist Ostern wichtiger wie Weihnachten. Heute habe ich eigentlich wieder mehr Freude an Weihnachten. Heute finde ich eigentlich, Weihnachten ist so etwas Tolles. So etwas Schönes. Und so schön, dass wir das auch zusammen können feiern. Und warum ich heute finde, Weihnachten ist so toll, muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ein bisschen ganz weit zurück. Wir müssen mal anschauen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also am Anfang hat ja Gott Menschen geschaffen. Und er hat Menschen geschaffen als sein Gegenüber, als seine besten Freunde. Und das ist recht schön gegangen, ein Zeitli. Und dann hat Menschen plötzlich gefunden, wir können dem Gott nicht ganz trauen. Und wenn Misstrauen einem mit innen geht, dann geht die Freundschaft kaputt. Und Menschen haben dann die Freundschaft mit Gott wie zerbrochen. Und Gott hat seine Menschen nicht einfach gehen und hat gesagt, ja, also dann, ihr könnt mich mal, sondern er ist ihnen nachgegangen. Gott hat seine Menschen so lieb gehabt, dass er ihnen nachgegangen ist. Er hat immer wieder versucht, die Freundschaft wiederherzustellen. Er hat zuerst das mit allen Menschen versucht, hat nicht geklappt. Dann ist er auf eine Person zugegangen, auf den Abraham, und hat gesagt, mit dir, du sollst mein Freund sein, mit dir wollte ich wieder Freundschaft anfangen. Und aus dir wollte ich ein Volk machen, dass wir wieder Freunde sein können, dass das Volk mein Freund sein kann. Und dann hat Gott dem Volk auch Gebot gegeben, als Zeichen, das ist jetzt der Bund, die Freundschaft, die wir schliessen, wir halten uns jetzt an die Regeln. Und ihr wisst, das Volk Israel hat relativ schnell, das Ganze wieder gebrochen und Gott hat ihnen eine zweite Chance gegeben und Gott hat ihnen noch eine zweite Chance gegeben und Gott hat die ganze Zeit dem Volk Israel zweite Chance gegeben und Gott hat auch immer wieder Propheten geschickt zum Volk Israel. Immer wieder sind Propheten gekommen und haben ihnen ins Gewissen geredet. Und ich stelle mir das so vor, so als Israelit kann das schon ein nervig sein, oder? Also denkt euch mal, ihr habt gerade ein super Business aufgebaut. Das hat darauf beruht, dass ihr arme Leute ausbeutet habt. Das war ein ganz tolles Business gewesen. Und dann kommt so ein nerviger Prophet und sagt, oh, das sollst du nicht und Gott hat keinen Gefallen dran und der will jetzt gewissen reden. Ist schon ein bisschen nervig. Oder ein Israelit, der ein bisschen abseits von Jerusalem gewohnt hat, hat sich das Leben schon eingerichtet. Und das gehört dazu, warum muss ich immer auf Jerusalem in den Tempel gehen und Gott anbeten? Ich habe doch auch da den Tempel, gerade im Nachbardorf. Gut, es ist ein Götzentempel, aber ist doch gleich. Religiös ist es allemal. Der ist näher. Und sie haben noch Tempelprostituierte, gell? Da ist noch ein Fun-Faktor dabei. Bin ich dort. Und dort von dem Tempel redet mir auch niemand rein, wenn ich meine Frau und Kind schlage, wenn ich meinen Nachbar übervorteile. Alles in der Ordnung, oder? Das Leben ist schon eingerichtet. Und da kommt so ein nerviger Prophet vorbei, redet mir das Gewissen und sagt, es gibt nur einen Gott, wo man anbeten soll und sagt, wie ich mich richtig verhalten soll. Ist doch nervig, hä? Ist doch nervig. Und ich stelle mir vor, dass dann mal so ein ein fremder Händler gekommen ist, durchs Dorf durchgezogen, hat einmal Halt gemacht. Man hat sich so unterhalten und dann hat es geheißen, du, in dem Land, wo du herkommst, haben die da auch so allpott wieder die nervigen Propheten, die einem ins Gewissen redet? Nein, so etwas haben wir nicht. Nein. Bei uns gibt es einfach den König, der sagt, was gemacht wird und alles, was der nicht sagt, das kann man machen. Und dann denkt sich der Israelit so, ja, die haben es vielleicht schon noch gut, nicht wahr? Nicht immer die nervigen Propheten. Und dann ist das Volk Israel in Verbannung gekommen, ist dann wieder zurückgekommen, haben den Tempel wieder aufgebaut. Dann hat es auch noch Propheten gegeben und plötzlich hat es keine Propheten mehr gegeben. Die nervigen Propheten sind weg gewesen. Und ich glaube, Menge im Volk Israel hat sich überlegt, oh, jetzt ist ihnen plötzlich nicht mehr so wohl. Warum redet ihnen niemand mehr ins Gewissen hinein? Ist es so, weil sie jetzt so perfekt leben? Nein, überhaupt nicht. Die haben genau gewusst, wir haben im Sozialen, im Religiösen, wir haben überall noch Probleme. Und politisch. Politisch sind wir ja unter der Fuchtel der Römer. Aber Gott hat keinen Propheten mehr geschickt. 100 Jahre lang nicht. 200 Jahre lang nicht. 300 Jahre lang nicht. Es ist mehr wie 400 Jahre lang hat es keinen Propheten mehr gegeben. Gott hat nicht mehr geredet zu seinem Volk. Und dann haben sich so die Israeliten wahrscheinlich schon überlegt, ja, ist es ihm jetzt leid? Will er nichts mehr mit uns zu tun haben? Hat Gott jetzt seine Koffer gepackt und ist ab zu einem anderen Planet und hat sich irgendwie eine neue Schöpfung gemacht? Leute, die ihm ein bisschen besser folgen? Was ist los? Warum schweigt Gott? Und heute wissen wir, Gott ist nicht ab, Gott ist nicht verreist. Gott hat einen ganz großen Plan, geschaffen, einen ganz großen Plan gehabt. Und das ist so, als ob er 400 Jahre lang Anlauf genommen hat, damit er richtig mit Anlauf in seine Schöpfung hineingumpen und Mensch werden. Gott wird Mensch. Also Gott wird richtig Mensch. Also Mensch, ja. Also nicht so wie die griechischen Götter, wo dann die Götter einmal so in Menschengestalt erschienen sind und allerlei Schabernack getrieben haben. Sondern Gott wird Mensch. An der Weihnacht. Also eigentlich wird er schon vorher ein Mensch in seiner Leihmutter Maria inne, aber an der Weihnacht kommt er dann so zur Welt und dann wird es offenbar. Gott wird Mensch. Gott, Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Ganz Mensch und ganz Gott. Und das ist so etwas Schräges. Also theologisch ist das jetzt unfassbar. Nein, das kannst du einfach nicht erklären. Ich habe letztens auf YouTube so ein Film gesehen über einen Vortrag über das Doppelspaltexperiment. Das ist ein Experiment in der Physik, wo sie das Tor aufmacht zur Quantenphysik. Und ein Professor hat das Doppelspaltexperiment erklärt, also er hat nicht das Experiment erklärt, er hat den Versuchsaufbau erklärt und er hat erzählt, was für Resultate man überkommt unter was für Bedingungen. Und dann hat er gesagt, ganz ein guter Professor, dann hat er gesagt, und wenn mir das irgendeiner erklären kann, dann bitte kommt zu mir. Es gibt den Nobelpreis, der auf euch wartet. Und so kommt es mir vor, wenn ich mir das anschaue. Also es gibt ja keinen Nobelpreis in der Theologie, ja. Aber so kommt mir das vor, wenn ich mir das anschaue. Gott wird Mensch. Kann das jemand erklären? Kann man das irgendwie erklären? Gott ist ganz Gott und wird ganz Mensch. So nebenbei, Gott hat noch andere solche Knacknüsse für uns auf Lager. Also die Bibel zum Beispiel ist 100% Gottes Wort und 100% Menschenwort. Ja, das folgt auch nicht so gerade der normalen Logik. Oder die Dreieinigkeit, das ist ja auch nicht gerade das, was irgendwie besonders logisch ist. Also manchmal kommt es mir so vor, als dass Gott ein bisschen lacht über unsere beschränkte Logik. Aber so ist es passiert an der Weihnacht. Gott wird Mensch. Gott wird ganz Mensch. Und das ist so etwas Komisches, so etwas total Verrücktes. So etwas Irritierendes auch. Wie soll das sein? Gerade im Schöpfungsbericht, wenn man den anschaut, Gott legt Wert darauf, dass er nicht zur Schöpfung gehört. Also wenn man es mit vielen Schöpfungsmythen vergleicht von anderen Völkern, dann kommt Gott irgendwie aus der Schöpfung raus. Aus dem Meer kommt er raus oder aus dem Stein oder irgend so etwas. Aber nein, die Bibel macht ganz klar, Gott ist abtrennt von der Schöpfung. Gottes Geist schwebt über den Wassern. Also es ist eine Trennung da. Das ist für Gott ganz wichtig, ich gehöre nicht zu eurer Schöpfung. Ich bin der Schöpfer. Und was Gott an der Weihnacht macht, ist, dass er Teil von der Schöpfung wird. Er macht etwas absolut Verbotenes. Etwas, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und Gott macht es. So etwas Schräges und Komisches. Und wisst ihr, warum dass er das macht? Der einzige Grund, warum er das macht, ist, dass er Gemeinschaft will haben mit seinen geliebten Menschen. Das ist der einzige Weg, den er noch hatte, um seine Menschen zu sich zu ziehen, die Gemeinschaft. Das ist die einzige Triebfeder von dem ganzen, ganzen komischen Zeug, wo an der Weihnacht passiert ist. Und das ist mein Ziel heute für die Predigt, dass sie irritiert rausgehen. Dass sie rausgehen und sagen, das kann doch gerne nicht sein. Das ist doch verrückt. Das darf nicht sein. Nein, nein. Ich wollte, dass ihr irritiert rausgehen und auch, dass ihr rausgehen mit dem Gedanken und all das Verrückte und Irritierende, das hat Gott nur gemacht, weil er seine Menschen so sehr liebt und weil er ihnen Frieden bringen will in der Gemeinschaft mit ihm. Die Ersten, die mit dem Widerspruch konfrontiert worden sind, Gott und Mensch und hin und her, das sind die Hirten auf dem Feld gewesen. Die armen Kälber, oder? Keine theologische Vorbildung dafür, wobei es hat wahrscheinlich eh nichts genützt, weil die Theologen können es ja heute noch nicht erklären. Also das Erste, es hat ja das Konzil von Nicäa gegeben, wo man schon über die Wesensart von Jesus sich gestritten hat. Es hat Killenspaltungen gegeben. Und man weiß es heute immer noch nicht. Also und jetzt hat es gerade die Hirten verwünscht, dass sie da das erste Mal mit dem konfrontiert worden sind. Jetzt Hirten, was sind das für die gewesen? Es gibt Leute, die sagen, die Hirten, das ist der Abschaum von der Gesellschaft gewesen. Ja, es hat vielleicht solche gegeben, die als Miethirte geschafft haben. Also praktisch als Tageslöhner. Es gibt andere, die sagen, Hirte ist eigentlich ein angesehener Beruf gewesen. David ist Hirte gewesen, verschiedene Propheten sind Hirte gewesen. Vielleicht ist es eine Mischung gewesen, solche, die von der Besitzerfamilie die Schafe gehütet haben, vielleicht solche, die als Taglöhner geschafft haben, als Hirte. Und wir können uns mal auf das einigen. Ja? Ich denke, bei den Hirten hat es keine mächtigen Leute gehabt. Einverstanden, ja? Bei den Hirten hat es keine mächtigen Leute gehabt. Bei den Hirten hat es auch keine Studierten gehabt. Einverstanden? Die Studierten dazumal, das wären dann die Pharisäer gewesen, die Schriftgelehrten, die wirklich Theologie studiert haben, hat es keine gehabt. Also ich möchte mal sagen, die Hirten sind etwa so gewesen wie du und ich. Einfach so irgendwie ein sozialer Durchschnitt, dann hat es solche drunter gehabt und solche drunter gehabt. Aber nicht besondere Power, nicht besondere Bildung, einfach Durchschnitt. Ja, und die Hirte, die heißt Lukas 2, Vers 8, in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aha, die erschraken sehr. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, oder? Die sind auf dem Feld, sind da bei ihren Herden und plötzlich tritt ein Engel Gottes zu ihnen. Also irgendwie haben sie das realisiert, das ist ein Engel. Ich denke, mein erster Gedanke wäre gewesen, der muss mich mit jemandem verwechseln. Wo ist der andere, für den das kommt? Im nächsten Moment hat er gemerkt, eine Verwechslung ist ausgeschlossen, weil die Herrlichkeit Gottes umstrahlt sie, die Hirten. Also irgendwie vielleicht so wie Scheinwerfer auf sie drauf. Und dann haben sie gemerkt, nein, das ist keine Verwechslung. Mein erster Gedanke wäre gewesen, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Also stellt euch das mal vor, das ist ja schlimmer, als wenn die Polizei einen anhaltet, oder? Plötzlich hat man, denkt sich, was ist da los? Und es ist noch nett, dass der Lukas den noch schreibt, und sie fürchteten sich sehr. Also für die, die sich das nicht vorstellen können, hat der Lukas extra noch angeschrieben, sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, das ist Bethlehem, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Das ist also wirklich eine ganz tolle Botschaft. Und Hirten mögen sich gefragt haben, warum kommt der jetzt ausgerechnet zu uns? Und nach Luther-Übersetzung ist es so, das ist ein Satz, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wir haben das am 4. Advent schon gesehen, da sind drei Ehretitel drin. Drei Ehretitel in einem Satz, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Also ich denke, da muss man schon ein bisschen Engel sein, zum drei Ehretitel in einen Satz reinpacken. Ja? Aber das hat er also geschafft. Und die Hirten sind einfach überwältigt davon. Und dann redet der Engel weiter und sagt, und daran werdet ihr ihn erkennen. Und jetzt sind sie das ganz Ohr, gell? Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Okay, ja? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Hirte, oder? Was denken sich die Hirte? Die Hirte denken sich, auweia, jetzt hat sich der Engel im Text vergriffen. Der hat vielleicht schnell, wo er von daheim weg ist, hat er sich so das Skript mitgenommen und da ist noch irgendwie ein anderer Zettel mit reingekommen. So als, stellt euch vor, wenn ich da würde predigen und plötzlich würde ich sagen, 3 Eier, 2 Liter Milch und, oh, das ist ja der Postizettel vom Ursi. Also, nein, ich meine, das passt ja einfach nicht zusammen. Er sagt zuerst, es ist der Retter, Christus, der Herr, 3 Ehrentitel und nachher geht es um Kind, Windeln und Futterkrippe. Und im Griechischen wird das noch deutlicher. Ja gut, die unter euch aufpassen, die wissen, die Unterhaltung selber hat wahrscheinlich in Aramäisch stattgefunden. Aber Lukas hat es in Griechisch aufgeschrieben und ich gehe mal davon aus, dass der Lukas das so gemäß Sinn und Geist von dem Gespräch auch aufgeschrieben hat. Im Griechischen Retter, Soter. Das ist seit dem Alexander dem Großen ist das ein Ehrenbegriff für einen Herrscher gewesen. Und das ist weniger jetzt der einen unmittelbar aus der Not rausrettet, sondern wenn ein Herrscher, der so Soter gewesen ist, dann heisst das, dass er für seine Untertanen sorgt. Er rettet sie, er schenkt ihnen Frieden, er schenkt ihnen Nahrung, er schenkt ihnen Unterhaltung. Also der Bedürfnis vom Volk stillt. Das ist so die Vorstellung vom Soter. Das steht in ganz einem krassen Gegensatz zum Kind. Weil im Griechischen das Wort da für Kind, das kann auch Embryo, also Fötus sein, das kann ein Neugeborenes sein, das ist abgeleitet von dem Wort für ernähren. Ein Kind, das muss gefüttert, ernährt werden. Also jetzt sagt der Engel zuerst, es ist der Bewahrer, der kommt, der uns mit allem versorgt. Und das ist ja etwas, was muss versorgt werden. Das ist doch total schräg. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Total schräg. Aber warte, das kommt noch schlimmer. Nein, also es kommt wirklich noch schlimmer. Das Nächste, was ja der Engel gesagt hat, ist, es ist Christus. Jetzt Christus, was heißt das? Wer weiß, was Christus heißt? Wisst ihr, was Christus heißt? Die hebräische Form ist Messias. Was heißt auch Christus? Wer weiß, was Christus heißt? Messias? Ja? Genau, das ist der Gesalbte. Weil man hat, in Israel hat man Könige nicht gekrönt, so wie man so im Mittelalter gemacht hat, so heute noch in England, gut. eine Krone aufgesetzt, sondern man hat ihnen Salböl über den Kopf geschüttet. Also ich weiß nicht, wie viel, geschüttet ist übertrieben, gelehrt, weiß nicht. Einfach so Salböl über den Kopf und mit dem zum König gesalbt. Und der Begriff vom Gesalbten hat man dann übertragen auf die ganze Hoffnung, die das Volk Israel hatte, auf den, wo wir trauen. Der Messias, der Gesalbte, der wahre König von Israel, der wird kommen. Also Messias, das ist ganz die Erwartung vom Volk Israel. Der, der gesalbt wird. Und jetzt ist ja das Kind, es ist nicht einfach das Kind, sondern es ist in Windeln gewickelt. Welchen Körperteil tut man einsalben bei einem Kind, das in Windeln gewickelt ist? Ja. Genau, das Füttli tut man einsalben. Also jetzt einerseits hat man da einen, wo der Kopf gesalbt wird und da einen, wo das Füttli gesalbt wird. Also Sie, Herr Engel, das finde ich jetzt also gerne gut, wie Sie sich über die religiöse Tradition von unserem Volk lustig machen. Also ich weiß nicht, ob das einer von den Engeln gesagt hat. Wenn, dann ist es uns nicht überliefert. Ich glaube auch nicht, dass er es gesagt hat. Ich glaube, das ist ein bisschen zu durcheinander gewesen. Aber das ist jetzt also wirklich hart, das ist schon fast blasphemisch. Also fast blasphemisch. Jetzt, zum Blasphemischen kommen wir jetzt, gell? Es wird noch schlimmer. Jetzt schauen wir an, das Letzte ist der Herr. Kyrios, das haben wir auch schon am 4. Advent gehört. Kyrios, eben wie wir gehört haben, der Ehrentitel für Herrscher. Im Alten Testament hat man ja den Gottesnamen Yahweh hat man aufgeschrieben, Konsonanten aufgeschrieben, aber man hat es nicht ausgesprochen, weil der ist so heilig. Und stattdessen hat man Adonai gesagt. Und das ist überall da, wo, wenn ihr die Bibel schaut, die meisten Bibelübersetzungen haben Herr, der die Großbuchstaben, groß H, groß E, groß R, groß R. Das heißt eigentlich, steht im Alten Testament, stehen dort Konsonanten von Yahweh und die Juden haben das Adonai gelesen. Und das Adonai ist in der griechischen Übersetzung dazumal, in der Septuaginta, ist das übersetzt worden mit Kyrios. Also wenn da steht, das ist der Messias, der Herr, dann hat das einen ganz direkten Bezug zu dem Alten Testament, wo es heißt, der Gesalbte und wo Gott als Kyrios bezeichnet wird. Und jetzt stellt euch mal, macht mal die Augen zu und stellt euch einen ganz mächtigen Herrscher vor. Ganz mächtigen Herrscher. So vor das Bild. Hm? Alles klar, Augen wieder aufmachen. Was habt ihr euch so vorgestellt? David, was hast du dir so vorgestellt?
Ein König.
Ein König. Wieso hast du jetzt, wieso als König? Also was hätte er gerade, dass du gewusst hast, ist ein König? Ja, was hast du so gesehen? Hätte er... Ist da angeschrieben, sie König?
Ja.
Ah. Hätte eine Krone gehabt? Okay. Wer hat auch eine Krone gesehen, so vom inneren Auge? Eine Krone, ja, ein paar, gut. Was haben Sie noch gesehen, was ein König würde ausmachen? Was stellt ihr euch so vor?
Ein Mantel mit Zobelpelz,
ja. Okay, genau, er braucht einen Hofstaat, gell, ein König, ja. Ein Thron? Genau, ein König braucht einen Thron. Ein Palast auch, ja. Ja. Also es gibt so verschiedene Zeichen, die wir kennen. Wir kennen jetzt auch noch Zepter, Krone, das kommt mehr aus dem Mittelalter. Von der Hebräer, die Vorstellung vom König, vom Herrscher, ist ganz fest mit dem Thron. Ja.
Die Königin.
Das ist gut, die Königin, genau. Wir brauchen, in der Vorstellung her, von den Israeliten ist der Herrscher König als Gott und Herrscher ganz fest auch mit dem Bild vom Thron verbunden gewesen. Gott ist der, der als Herrscher auf dem Thron sitzt. Das sehen wir dann zum Teil, ist, also wenn der Herrscher steht, dann ist er nicht mehr gut, dann ist er böse. Aber wenn er auf dem Thron sitzt, dann ist er der, der alles in der Hand hat, der regiert. Gott, der Herrscher, Kyrios, er sitzt auf dem Thron. Okay, und jetzt, was sagt der Engel da? Nein, nicht auf dem Thron sitzen, liegend in einer Futterkrippe. Also das ist jetzt definitiv blasphemisch. Oder? Da tut er das ganze Bild, was wir haben, vom Adonai, vom Kyrios, wird so degradiert. Also ich weiß nicht, wie der Engel jetzt auf das kommt. Das ist ungeheuerlich. Nein, das darf einfach nicht sein. Das sind alles so viele Widersprüche. Und Hirte sind ganz, ganz tief verwirrt. Die sind ganz tief verwirrt. Was soll denn das? Und dann heißt es weiter, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Also ganz offensichtlich ist das nicht ein Textfehler gewesen von dem Engel, der das übermittelt hat. Es ist nicht, dass alle so betreten geschwiegen haben und oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt warten wir. Nein, es ist offensichtlich der richtige Text gewesen. Weil alle Engel ringsum sind in ein Lob ausgebrochen und haben richtig Anbetungszeit gemacht, Heavenly Worship, richtig Heavenly Worship. Ja. Muss ein Wahnsinns Gotteslob gewesen sein. Und das ist auch interessant, was da gesagt wird, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Mit dem tun die Engel Gotteslob und Frieden bei den Menschen in Verbindung bringen. Anbetung vor Gott und Frieden für Menschen, das gehört zusammen. Ich kann nicht echten Frieden haben auf dieser Welt, ohne dass ich Gott anbete. Und ich kann nicht Gott anbeten, ohne dass ich Friedensbringer bin. Und das zeigt jetzt auch, warum Gott den Wahnsinnsspagat macht und Mensch wird. Warum Gott das macht, was eigentlich nicht darf sein. Warum Gott so etwas Unmögliches möglich macht. Warum Gott das Undenkbare umsetzt in die Wirklichkeit. Weil er uns den Frieden wiedergeben will. Den Frieden, den die Menschen verloren haben, seitdem, dass sie nicht mehr beste Freunde sind von Gott. Dass sie misstraut haben. Wo die Freundschaft den Bruch bekommen haben, ist der Frieden verschwunden. Und Gott will den Frieden wieder zurückbringen. Der Frieden, der kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, klopften sich die Hirten auf die Schultern und sagten, so eine schöne Weihnachtsgeschichte. Kommt, wir setzen uns ans Lagerfeuer und singen noch ein paar schöne Lieder. Ja, das ist die Übersetzung frei nach Helwig, okay. Nein, natürlich nicht. Stefan hat ganz gut aufgepasst. Hättet ihr das auch gemerkt? Ja, das weißt du jetzt, Max, aber okay. Nein, es heißt natürlich anders. Es heißt, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Also es ist ja gleich nicht eine schöne Weihnachtsgeschichte gewesen. Die Hirten sind einfach total verwirrt gewesen. Die haben nicht mehr gewusst, was anfangen mit dem Ganzen. Sie sind aufgewühlt gewesen. Jetzt hat unsere ganze religiöse Vorstellungen, sind jetzt gerade über den Haufen gerührt worden. Wahnsinnig. Aber was sie gemacht haben, heisst denn, sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen die Engel über das Kind gesagt hatte, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die diesen Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Tatsächlich, jawohl, Kein Textfehler, keine komische Erscheinung. Nein, es ist alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Das heisst jetzt nicht, dass die Hirten nicht mehr verwirrt sind. Das heisst jetzt nicht, dass die Hirten den totalen Durchblick hatten und die super Theologen gewesen wären. Sie sind nicht wesentlich schlauer. Sie haben jetzt keine Lehre über Gott, wo Mensch wird. Aber sie fangen ein bisschen an zu begreifen, was das heisst, dass Gott da etwas Unwahrscheinliches macht, dass Gott da wirklich das Unmögliche möglich macht. Sie fangen vielleicht an zu begreifen, dass Gott da etwas macht, was eigentlich nicht darf sein. Gott wird Mensch. Eben richtig Mensch. Und das einfach aus Liebe zu seinen Menschen, damit sie Frieden haben können. Und die Hirten waren verwirrt, aber sie sind geschaut. Sie sind geschaut und mit dem sind sie Teil von der Geschichte geworden. Die Hirten sind Teil von der grossen Geschichte geworden, die Gott mit seinen Menschen schreibt. Und wir können jetzt einfach diese schöne Weihnachtsgeschichte geniessen und ein paar schöne Weihnachtslieder noch singen und dann heimgehen. Oder wir können verwirrt sein. Wir können verwirrt sein und schauen. Versuchen zu begreifen, was das bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Und mit dem können wir ein Teil werden von der grossartigen Geschichte, die Gott mit seinen Menschen schreibt. In dem Sinn wünsche ich euch noch eine verwirrende Weihnacht.
Mind clearer, sigh hearer, hand holder, consoler, wound binder, tear dryer, strength giver, provider, heart healer, kind father, who other could be? My Savior, peacemaker to me. Let your peace rule in my heart. Let your kindness fill my thoughts. Let your strength secure my soul. Let your peace take hold in me. Let your wisdom guide my will. Your compassion fill this place. Let my anxious thoughts be still. Let your peace rule in my heart. I need. Trust you. Church.